den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Aktuell entsteht der Podcast in Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
Darüber hinaus danken wir Andreas für die Mitarbeit bei dieser Folge.
Auf den Namen Robert Breuers stößt man heutzutage nur mehr selten. Dabei zählte er zu den prägenden Figuren der Sozialdemokratie in der Weimarer Republik. Von Hause aus Journalist gehörte Breuer zu den engsten Vertrauten von Reichspräsident Friedrich Ebert und wechselte 1919 als stellvertretender Pressechef zu diesem in die Reichskanzlei. Später wirkte er unter anderem als Direktor des Verlages für Sozialwissenschaft sowie als Abteilungsleiter in der Reichszentrale für Heimatdienst, der Vorläuferin der heutigen Bundeszentrale für politische Bildung. Über die Tschechoslowakei floh Breuer 1933 nach Frankreich und von dort später weiter nach Marokko. Da er kein Einreisevisum für die Vereinigten Staaten erhielt, strandete er schließlich auf der Karibikinsel Martinique, wo er 1943 verarmt und entkräftet an den Folgen einer Malariaerkrankung verstarb. Dem Feind von rechts widmete er schon am 29. September 1924 einen Text im Hamburger Echo, mit dem für uns Frank Riede an Robert Breuer erinnert.
Die Deutschnationalen. Robert Breuer widmet im jüngsten Heft der Glocke der Partei der abgetakelten Generalfeldmarschälle, der verhinderten Walhall-Helden und aufdringlichen Provokateure des Bürger- und Rachekrieges die nachstehende Kritik. Sie sollte das deutsche Volk anspornen, sich von der Schmach, eine solche Partei noch im Lande zu haben, endlich zu befreien. Die Deutschnationalen, die Parteien, aus denen sie hervorgegangen sind, und nicht weniger die Parteien, mit denen sie sich ehelich oder außerehelich zu verbinden pflegen, waren, sind und bleiben Deutschlands nationales Unglück. Vor dem Kriege haben diese Nationalen verhindert, dass die wahren nationalen Kräfte des Volkes sich in Freiheit zu entwickeln vermochten. Untertanen wurden künstlich gezüchtet und die Teilnahme am Leben des Staates wurde den Massen nach Möglichkeit verbaut. In drei Klassen aufgeteilt, mussten die Preußen in den Weltkrieg ziehen. Schon in diesem Umstand war die Niederlage determiniert. Während des Krieges haben die Nationalen durch dumpfe Selbstüberschätzung geblendet, immer wieder verhindert, dass aus dem vom ersten Tage an, ja seitdem um Jahre zurückliegenden törichten Ausweichen vor einer Verständigung mit England, ganz gewiss aber seit der Marne-Schlacht verlorenen Krieg, wenigstens ein erträglicher Friede herausgeholt wurde. Wer kann heute noch daran zweifeln, dass durch die klägliche Behandlung der vom Parlament erzwungenen Friedensversuche, durch die verbrecherische Scheu über die selbstverständliche Freigabe Belgiens eine klare Erklärung abzugeben, dass durch den U-Boot-Krieg und dessen Verschärfung die Zermalmung Deutschlands endgültig wurde? Und wer kann bestreiten, dass alle diese Halbheiten und Fehlschlüsse nur zustande kamen, weil die Vernunft der Verantwortlichen aus Angst vor den sogenannten Nationalen immer wieder zerbrach und nicht das Gebotene, vielmehr das Diktat der kompakten Reaktion vollzog? An der Belastung durch innerpolitische Rücksichtnahme auf die sogenannten Nationalen ist das alte Deutschland zugrunde gegangen und auch das neue, im Aufbau sich befindende Deutschland leidet vom ersten Tage an verhängnisvoll unter dem Spuk dieses Aberglaubens, dass die Nationalen in besonderem Grade Deutschlands Gewissen und Einsicht wären. Die Geschichte der Republik ist die Geschichte der Unterlassung von Notwendigem aus Rücksicht auf nationale Deklamationen. Bis in die letzten Tage hinein und in diesen mehr als je hat sich das Groteske vollzogen, die Beeinträchtigung selbstverständlicher politischer Handlungen durch die Ansprüche der Nationalen, die Verwässerung des Nationalnotwendigen durch die Klassenwünsche und Interessenerpressungen der Nationalen. Die Annahme des Davis-Gutachtens war eine Notwendigkeit. Niemand wird skeptischer über diese Neuregelung der Reparationspolitik gedacht haben als die, die aller Voraussicht nach am meisten von den dadurch bedingten Lasten zu tragen bekommen werden. Dennoch hat die Sozialdemokratie, ohne Bedingungen zu stellen, ihre Zustimmung gegeben. Die Zustimmung der Nationalen musste erkauft werden. Zum Kaufpreis gehörte ein Vorstoß gegen die Schuldlüge. Gegen die Schuldlüge hat jede deutsche Regierung das Notwendige erklärt. Scheidemann ist deswegen zurückgetreten. Der Reichskanzler Bauer hat feierlich verkündet, dass die Unterschrift, die eine neue Verwüstung Deutschlands verhindern sollte, den Schuldparagraphen nicht decken will. Niemals ist Deutschland im Kampf gegen die Schuldlüge erlahmt. Die Veröffentlichung der Akten war in solcher Abwehr nur eine Episode. So viel ist geschehen und dauernd geschehen. Vernünftigerweise kann man heute nicht mehr annehmen, dass die Welt an die Schuld Deutschlands glaubt. Aber die gleiche Vernunft muss jedermann erkennen lassen, dass heute die Beseitigung des Schuldparagraphen aus dem Vertrage von Versailles eine Unmöglichkeit ist. Auch die Nationalen mussten das wissen. Aber sie brauchten diesen Kampf, um ihren Unfall vor ihren Wählern, die sie nicht zuletzt mit der Demagogie, Zitat, nicht erfüllen zu wollen, Zitat Ende, gefangen hatten, national zu kandieren. Obgleich der Misserfolg einer solchen Aktion von vornherein vollkommen klar sein musste, ließ sich die Regierung unter dem Druck der Nationalen aufs Neue zu politischer Torheit verleiten. Der Misserfolg trat ein. Die großen diplomatischen und politischen Erfolge, die Deutschland in London gewonnen hatte, wurden beinahe ausgewischt durch einen Rückzug, den man sich selbst aufgezwungen hatte. Es ist eben immer wieder dasselbe. Deutschland schädigt sich, Deutschland macht sich lächerlich, Deutschland gibt sich Blößen, weil es nicht der Einsicht der Sachverständigen, nicht dem gesunden Menschenverstand, sondern der rudimentären Angst vor den Nationalen, der Hörigkeitsfurcht vor den einstigen Feudalen folgt. Und das andere. Der Eintritt in den Völkerbund ist unvermeidlich. Auch hier wiederum wird kaum jemand mit größeren Zweifeln dieser Assoziation kapitalistischer Staaten gegenüberstehen, als der, der davon grundsätzlich überzeugt ist, dass der kapitalistische Staat der Tendenz der Expansion und der Vertilgung des Schwächeren durch den Stärkeren gehorcht. Dennoch, Deutschland muss in den Völkerbund, einfach darum, weil die Entwicklung dieses Problems den Eintritt unumgänglich macht. Deutschland bleibt, wenn man es schon so sagen will, kein anderer Ausweg übrig. Statt nun das Selbstverständliche und Unvermeidliche zu tun, wird wiederum unter dem Druck der Nationalen eine Springprozession aufgeführt. Statt der geraden Linie der Vernunft zu folgen, torkelt Deutschland wie ein rachitisches Kind hin und her, immer nach denen schielend, die einst gepanzert und mächtig waren. Auch die Außenpolitik der Republik wird getrübt und zersetzt durch die Rücksicht auf die einstigen Machtinhaber. Auch unter der Republik sind die Nationalen Deutschlands nationales Unglück. Und nun wollen die Nationalen in die Reichsregierung eindringen. Schon haben sie Bresche gestoßen und schon schwanken die Minister, ob sie der Pflicht oder der Feigheit gehorchen wollen. Die Pflicht gebietet jedem Einsichtigen, alles zu tun, um die Verderber Deutschlands davon abzuhalten, ihre Klasseninteressen brutal über die Bedürfnisse der Allgemeinheit zu stellen. Die Feigheit überlegt, was, wenn er draußen bleiben muss, Herr Hergt wohl tun könnte. Die Nationalen in der Regierung. Das bedeutet eine verhängnisvolle Belastung der deutschen Außenpolitik, bedeutet neue Abenteuer, denn die Nationalen können, wenn sie sich mit dem, was sie ihren Wählern nun seit Jahren versprochen haben, nicht völlig überwerfen wollen, nichts unversucht lassen, sowohl das Davis-Gutachten wie den Versailler Vertrag zu sabotieren. Erlösung Deutschlands aus einem unmöglichen Friedensvertrag ist das Bestreben aller Vernünftigen in der ganzen Welt. Kleinliche und ohnmächtige Sabotage muss das Gegenteil bewirken. Neue Verhetzung, neue Verbitterung der Außenpolitik muss die notwendige Folge einer Regierung der sogenannten Nationalen sein. Im Innern sind die Folgen nicht weniger eindeutig. Todfeinde der Demokratie darauf und daran, die Verwaltung dieser Demokratie in die Faust zu nehmen. Eine gemeinere Art des Selbstmords hätte die Geschichte noch nicht gesehen. Severing, abgelöst durch Westarp oder einen ähnlichen Verächter der politischen Freiheit und Selbstständigkeit des Volkes. Die Versachlichung des Verkehrs mit den Siegerstaaten, abgelöst durch nationalistische Hysterie. Das muss das Ergebnis einer Mitregierung der Nationalen sein. Es bleibt darum nichts anderes geboten, als alle Kräfte Deutschlands daran zu setzen, die Deutschnationalen und ihren Anhang dort festzuhalten, wohin sie gehören, außerhalb der Regierung und in die Opposition. Alles andere ist Experiment, und zwar ein solches, bei dem von vornherein der Tod des Patienten gewiss ist.
Das war es von den Bemühungen, vor 100 Jahren demokratiefeindliche Kräfte aus den Regierungen rauszuhalten. Das macht mich fertig. Aber keine Sorge, morgen bin ich wieder auf dem Damm, Richtung Sylt. Bis dann.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.